Radio Poland, the external service of Polish Radio.
To Warszawa. Sie hören den Auslandsdienst des Polnischen Rundfunks mit seiner täglichen Sendung in deutscher Sprache. Mein Name ist Adam Lingser. Hallo und herzlich willkommen. Die Regierung will Whistleblower, die über Missstände am Arbeitsplatz informieren, künftig besser schützen und schafft es Premierminister Donald Tusk, die Spitzenpolitiker der EU auf die neue Vorkriegsrealität einzustimmen und sie zu teils auch schwierigen Entscheidungen zu überzeugen. Mehr unter anderem zu diesen Themen heute im Infoteil. Außerdem erinnern wir zum heutigen Todestag von Johannes Paul II. An die wichtigsten Etappen und Leitmotive seines knapp 27-jährigen Pontifikats. Wir wünschen Ihnen eine interessante halbe Stunde und beginnen mit den Nachrichten. Und heute unter anderem mit diesen Themen. Die Regierung will Schutz von Whistleblowern verstärken und nach Präsidentenveto Bildungsministerin appelliert um zügige Verordnung zu Zugang zur Pille danach. Die Regierung will den Schutz von Whistleblowern verstärken. Der entsprechende Gesetzesentwurf, der bei der heutigen Regierungssitzung diskutiert werden soll, sieht vor, dass Personen, die auf Missstände und rechtswidrige Handlungen am Arbeitsplatz hinweisen, im Falle von Vergeltungsaktionen Anspruch auf vollständige Entschädigung erhalten. Aktuell mangelt es in der polnischen Gesetzgebung an umfassenden Schutzvorschriften, insbesondere in kritischen Bereichen wie dem Arbeitsrecht, den Menschenrechten, der öffentlichen Auftragsvergabe, der Verkehrssicherheit und dem Umweltschutz. Der vorgelegte Gesetzentwurf beinhaltet weitreichende Garantien und rechtliche Mittel für die Whistleblower, unabhängig von ihrer Beschäftigungsart, sei es in Anstellung als Selbstständige, Freiwillige oder Praktikanten. Zu den Kernpunkten gehört das Recht auf Schadenersatz bei Repressalien. Zudem soll die Behinderung von Whistleblowern verboten, Vergeltungsmaßnahmen unterbunden und die Identität der Hinweisgeber besser geschützt werden. In Reaktion auf den Tod eines polnischen Freiwilligen im Gazastreifen hat Polens Außenminister Radosław Sikorski den israelischen Botschafter in Polen, Jakob Liwne, zu dringenden Gesprächen eingeladen. Ich habe den Botschafter um umgehende Erklärungen gebeten. Er hat zugesichert, dass Polen bald über die Ergebnisse der Untersuchung informiert wird, teilte Sikorski über die Social-Media-Plattform X mit. Der Tod des polnischen Bürgers wurde von der in den USA ansässigen humanitären Organisation Wall Central Kitchen gemeldet. Die erklärte, dass bei einem israelischen Angriff im Gazastreifen 7 ihrer Teammitglieder, einschließlich eines polnischen Bürgers, ums Leben kamen. Daraufhin stellte WCK seine Aktivitäten in der Region ein. Bildungsministerin Barbara Nowacka bekräftigte am Montag die Notwendigkeit einer neuen Verordnung des Gesundheitsministeriums, um den Zugang zur Pille danach zu verbessern. Die Forderung folgt auf das Veto von Präsident Andrzej Duda gegen eine Gesetzesänderung, die es Personen über 15 Jahren erlauben würde, ohne Rezept Notfallverhütungsmittel zu erhalten. Nachdem das präsidentielle Veto die geplante Liberalisierung blockiert hatte, hat Gesundheitsministerin Isabella Leszczyna die Umsetzung eines Plans B angekündigt. Demnach soll die Pille danach ab dem 1. Mai durch ein von Apothekern ausgestelltes Rezept erhältlich sein. Wir sprechen hier nicht über ein außergewöhnliches Verfahren, sondern über die Bereitstellung einer wirksamen Notfallverhütung mit minimalen Risiken, erläuterte Bildungsministerin Nowacka im Gespräch mit dem Fernsehsender TVN24. Und heute jährt sich der Tod von Papst Johannes Paul II. Zum 19. Mal. Die Nachricht von seinem Tod wurde den Gläubigen, die auf dem Petersplatz in Rom in stiller Anteilnahme versammelt waren, von Erzbischof Leonardo Sandri mitgeteilt. Um 21.37 Uhr ist unser heiliger Vater zum Haus des Vaters zurückgekehrt. Diese Worte lösten eine tiefe Stille aus, die bald von andauerndem Applaus abgelöst wurde. Johannes Paul II. War der erste nicht-italienische Papst seit 455 Jahren. Sein Pontifikat war unter anderem gekennzeichnet durch eine beispiellose Anzahl von Pilgerfahrten und Heiligsprechungen. Als Pilgerpapst bereiste er 104 Länder auf allen bewohnten Kontinenten. Seine Amtszeit von fast 27 Jahren war die drittlängste in der Geschichte der Kirche. Soweit die Meldungen des Polnischen Rundfunks. Zeit für einen Blick in die Pressekommentare. In seinem ersten Interview seit Amtsantritt hatte Polens Premierminister Donald Tusk letztens betont, Europa lebe in einer Vorkriegszeit. Der Krieg sei keine Abstraktion mehr. Bisher Aber noch kein anderer EU-Spitzenpolitiker in so deutlichen Worten über die Zukunft des Kontinents gesprochen, schreibt Jacek Nichinkiewicz in der Rzeczpospolita. Der Regierungschef, so der Autor, habe in dem Interview Schlüsse aus den Vorfällen gezogen, bei denen russische Raketen den polnischen Luftraum verletzt hatten. Diese hätten gezeigt, dass Polen und gleichzeitig das Gebiet der EU und NATO zunehmend von Russlands Krieg in der Ukraine bedroht seien. Tusk habe in dem Interview an Fotos erinnert, auf denen sich Menschen 1939 in guter Stimmung an den Stränden von Sopot gesandt hätten. Kurz darauf sei der Krieg ausgebrochen, erinnerte der polnische Premierminister. Der spanische Ministerpräsident Pedro Sanchez, lesen wir weiter, habe an Tusk im Vorfeld des Interviews appelliert, die öffentliche Meinung nicht unnötig zu beängstigen und das Wort Krieg nicht öffentlich zu verwenden. Spanier, so die Begründung, würden solche Drohungen nicht hören wollen. Sie würden für sie abstrakt klingen. Aus der Sicht des polnischen Premierministers sei Krieg für Polen schon lange kein abstrakter Begriff mehr. Und er sollte es auch für andere nicht mehr sein, so Nichinkiewicz. Polens Regierungschef, lesen wir weiter, versteht zwar, dass die Sicherheitslage Polens, das 4% seines Bruttoinlandsprodukts für Verteidigungszwecke ausgebe, schwieriger sei als die Situation Spaniens oder Italiens. Aber 2% des Bruttoinlandsprodukts seien einfach ein Muss, insbesondere im Vorfeld des ungewissen Ausgangs der US-Präsidentschaftswahlen, betonte der polnische Premierminister. In Polen, urteilt Nichinkiewicz, müsse die Gesellschaft nicht mehr geweckt werden. Im Westen sehe die Situation schlimmer aus. Tusk, so Nichinkiewicz, sei ein anerkannter europäischer Politiker, der als ehemaliger Präsident des Europäischen Rates Vertrauen genieße. Seine Stimme als des Premierministers eines Landes, das an das Opfer von Putins Krieg grenze, sollte in der Welt hörbar sein. Hier gehe es nicht um Politik, parteipolitische Egoismen oder das Sammeln von Umfragepunkten im Krieg. Es gehe um das Gefühl einer realen Bedrohung und den Aufruf zur Aufrüstung und Verteidigung, ohne sich auf einen Kriegsmodus umzustellen, auch wirtschaftlich, würden die NATO-Staaten Putin nicht abschrecken und wenn die Ukraine nicht standhalte, werde Putin über ihre Leiche hinweg weitermarschieren. Das nächste Opfer werde Polen sein. Werden die EU-Führer dann auch bitten, nicht über Krieg zu sprechen und die Gesellschaft nicht zu erschrecken? Die Bedrohung sei real und darüber gäbe es nichts zu diskutieren, obwohl man sich wünschen würde, dass Donald Tusk sich in jedem Wort des gegebenen Interviews irre. Ostern, so der Autor abschließend, sei keine gute Zeit, um über Krieg zu diskutieren, aber wenn wir Frieden wollen, sollten wir uns vorbereiten, denn das nächste Ostern könnte ganz anders aussehen, warnt Jacek Nichinkiewicz in der Rzeczpospolita. Die Nachrichten und die Presseschau finden Sie auch unter auslandsdienst.pl. Heute jährt sich der Tod von Johannes Paul II. Zum 19. Mal. Ohne Zweifel hatte der polnische Papst einen immensen Einfluss auf die Geschichte Polens. Dem in Wadowice geborenen und in Krakau als Erzbischof wirkenden Papst wird eine maßgebliche Rolle bei der Beendigung des Sozialismus in Polen zugeschrieben. Joachim Ciecierski und Janusz Tytzner erinnern sich an die Papstwahl und an das Pontifikat.
Herr Tytzner, ich komme nicht umhin, auch Ihnen diese Frage zu stellen. Wie haben Sie von der Wahl Johannes Paulus II. Erfahren?
Ich denke, es ist genauso wie mit dem Attentat auf den amerikanischen Präsidenten Kennedy. Diejenigen, die in dieser Zeit gelebt haben, glaube ich, alle erinnern sich alles, was sie gemacht haben in dem Augenblick, wo sie die Nachricht erreicht hat. Für Polen gilt dasselbe, was die Wahl von Karol Wojtyła angeht. Ich habe damals studiert, kam nach Hause, erfuhr am späten Nachmittag oder frühen Abend, also es war, die Nachricht war schon 2-3 Stunden alt, aber ich hatte irgendwie überhaupt keine Berührung mit niemandem, der mir das hätte sagen können. Und natürlich war die Überraschung also sehr groß, das war auch Freude, das war natürlich eine Sprachlosigkeit und natürlich Fragen, was wird sein, wie wird sich das entwickeln, was kommt jetzt. Das war so einmalig, so überraschend, so gravierende, dass man eigentlich sprachlos davor stand und natürlich, was wird die Regierung sagen, was werden die Kommunisten jetzt tun, wie wird sich das Ganze entwickeln. Aber die Tragweite des Ganzen wurde erst klar einige Monate, einige Jahre später. Also ich glaube besonders bei seinem ersten Besuch in Polen im Juni 79, das waren knapp 8 Monate später. Und dann die Massen, die dann dort gekommen sind und dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, das sich damals entwickelt hat. Sie müssen bedenken, der Kommunismus baute natürlich auf der Atomisierung der Gesellschaft, nicht? Also die Leute sollen überzeugt sein, dass keiner sich traut, Widerstand zu leisten, dass alles bespitzelt wird, dass alles unter Kontrolle ist, dass man im Grunde der Widerstand gar nicht lohnt. Und nun stehen plötzlich 1 Million Menschen nicht mehr auf dem Siegesplatz in Warschau damals vor diesem Papst und merken, welches Zusammengehörigkeitsgefühl da ist, Das haben sie jahrzehntelang nicht haben können. Und natürlich dann die Entstehung von Solidarność im August 1980. Erst dann wurde das Ganze klar, was die Bedeutung dieser Wahl war. In dem Augenblick selbst, wie gesagt, noch nicht so ganz.
Johannes Paul II. Wird in Polen sehr verehrt. Fast jede Stadt hat eine Straße, die nach ihm benannt ist. Immer mehr neue Denkmäler werden ihm zu Ehren enthüllt. Die Kommerzialisierung der Erinnerung an den polnischen Papst treibe manchmal sehr absonderliche Blüten. Ist da nicht etwas Wahres dran?
Auf jeden Fall, selbstverständlich. Auch mich stören manche Formen der Erinnerung und ich bin, glaube ich, da nicht allein. Andererseits muss man sagen, die Menschen haben offensichtlich ein solches Bedürfnis, weil eine große Zahl von Menschen hat ein solches Bedürfnis und das muss man auch natürlich achten. Die Kommerzialisierung, die sie nennen, die Vermarktung, das ist mittlerweile langsam vorbei, weil er ja nicht mehr lebt. Also vielleicht hatten wir damit zu tun, etwas früher noch zu seinen Lebzeiten. Aber ich glaube, das resultiert auch daraus, dass dieser Papst und sein Pontifikat, die Zeit, als er Papst war, für die Menschen wirklich ein heller Punkt ist in ihrer persönlichen Biografie, in ihrer Erinnerung. Ich glaube, das ist auch etwas, was Erhabenes über die Niederungen, Enttäuschungen, Konflikte des tagtäglichen Lebens. Etwas, was wirklich den Menschen eine gewisse Größe gibt, ein gewisses Aufatmen, eine gewisse Distanz zu dieser heutigen Realität in Polen, in der Welt. Und er ist auch dieser Papst war und ist eine Quelle der Zuversicht. Und natürlich wäre es wichtig und ist es wichtig, dass bei solchen Feierlichkeiten, aus deren Anlass wir hier sprechen, natürlich auch die Inhalte ins Gespräch gebracht werden, die Anliegen dieses Papstes, die Ziele, die er sich gestellt hat. Das passiert natürlich auch, aber es ist ein Sammelsurium von Methoden der Erinnerung, mit denen wir zu tun haben, die natürlich nicht jedem passen, auch mir nicht.
Johannes Paul II. Ist in die Geschichte als der Reisepapst, der Heilige Vater, eingegangen. Er hat insgesamt 127 Länder besucht, 9 Mal war er in Polen, 3 Mal in Deutschland. Hunderte von Millionen Menschen kamen und jubelten ihm zu. Dieser Papst, sagen manche, hat sehr gut zu unserer inzwischen so ausgeprägten Eventgesellschaft hervorragend gepasst. Aber sind die Menschen auch nicht bei Konzerten von Bob Dylan ergriffen? Waren sie es nicht beim Begräbnis von Lady Diana? Man sprach oft von dem Papst als Wojtyła der Superstar.
Ja, das stimmt, aber ich glaube, hier verwechselt man etwas oder es sind manchmal bösartige Verwechslungen, manchmal auch wirklich von Menschen gemacht, die wirklich sich nicht die Mühe geben, die Vergleiche auch, die sie tun, richtig einzuschätzen. Dieser Papst hat sich das Missionieren auf seine Fahnen gesetzt. Er hat sich die Freiheit des Reisens genommen. Ein Papst, der sich durchsetzen musste gegen die römische Kurie, die das nicht gewohnt war und natürlich sagten viele seiner Berater, der Kardinäle auch, dass Heiliger Vater, das ist vielleicht zu viel, das ist vielleicht zu oft, das ist vielleicht zu lange. Sie müssen auch hier die Fragen der Kirche leiten von Rom aus. Und er war vollkommen immun dagegen und er stellte sich nicht gegen die Kurie, aber es gelang ihm das Kunststück, diese päpstliche Verwaltung und Administration des Vatikans auf seine Seite zu ziehen, damit sie ihm den Rücken frei hält und damit er gleichzeitig sich dem Wichtigsten widmet, das heißt zu den Menschen gehen. Und als er im Februar 1979 auf seiner ersten Auslandsreise den Flugplatz Beton von Mexico City küsste und kurz darauf in den Erdstöße das Land erschütterten, dann titelte eine der Hauptstadtzeitungen damals: Der Papst küsst den Boden, die Erde zittert. Der oft dieser oft verspottete Weltreisende aus Rom löste, ich denke, eine ganze Reihe von politischen Erdbeben aus. Das wohl stärkste erfasste natürlich Polen. Und das war auch unvergessen an diesem 2. Juni 1979, ich habe es ja erwähnt, bei seinem ersten Besuch als Papst, als er auf dem Warschauer Siegesplatz eine Messe zelebrierte, die erste Messe, die nach seiner Ankunft hier. Und damals sozusagen erflehte er von Gott in dieser sehr donnernden Stimme, nicht: sende deinen Geist herab und erneuere das Antlitz der Erde, dieser Erde. Das ist eine neue Zeit angebrochen und die Menschen lernten, das habe ich auch erwähnt, mit diesem Papst wieder den aufrechten Gang. Kurz darauf entstand die Solidarność und ich denke, mit Johannes Paul II. betrat wirklich ein charismatischer, aber sehr freundlicher, sympathischer, entschiedener, sich gut, in Anführungsstrichen auch in den Medien verkaufender Papst, betrat den Papstthron. Ein Mann aber, der sehr viele Erfahrungen gemacht hat mit dem Totalitarismus, mit dem Kommunismus und mit dem Nationalsozialismus. Er hatte die Kriegszeit in Polen überlebt. Und deswegen war ihm auch klar, dass was das Wesen dieser Systeme ist. Ganz wichtig ist einfach festzustellen, dass für ihn war diese theologische Anthropologie, das sagen, das ist ein sehr kluger Begriff, den ich jetzt hier verwende, den die Theologen gerne verwenden, aber das war der Schlüssel seines Erfolgs. Worum handelt es sich? Also er begegnete dem Kommunismus nicht mit einer direkten Kritik. Also er sagte nicht, der gottlose Kommunismus muss vernichtet werden und so weiter, sondern einerseits würde ich sagen, er nahm ihn erstmal gar nicht wahr in seiner Polemik und polemisierte mit ihm nur indirekt, indem er widmete sich der Verkündung der katholischen Soziallehre. Was bedeutet das? Er verkündete eine Botschaft, die im Grunde den Kommunismus sprengte, weil er Folgendes sagte. Also Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, wie wir das im ersten Buch Mose lesen, und daraus resultiert die natürliche Würde des Menschen. Das heißt, der Mensch hat Recht auf Würde, auf Freiheit, auf die Achtung seiner Person. Der Mensch hat Recht darauf, seine Gedanken frei zu äußern. Nicht deswegen, weil ihm irgendjemand das gibt oder verbietet oder wieder dieses Privileg gibt, sondern er hat das Recht, das Natürliche, weil er Mensch ist. Mhm. Und wenn jemand das in einem Land verkündet, einem kommunistischen Land, in dem alles reglementiert ist, in dem das Regime entscheidet, was du sagen darfst und nicht, wohin du fahren darfst oder nicht, wie du dich verhalten sollst, dich sozusagen von allen Seiten mit einem Korsett von Verboten und bedrängt geradezu, dann ist das natürlich eine Botschaft, die antikommunistisch ist, ohne dass sie politisch ist. Sie ist eine Botschaft, eine theologische Botschaft, die dann politisch ist. Und das war die Theologie der Befreiung. Habt keine Angst, ihr habt ein natürliches Recht auf eure Menschenrechte. Und dieses Programm verkündete dieser Papst in seinen zwei wichtigen Enzykliken, das war also Redemptor Hominis, das war die erste Enzyklika, die er verfasst hat, gleich beim Beginn seines Pontifikats, und dann die zweite Laborem Exercens, in dem er über die menschliche Arbeit schrieb. Und das war im Grunde das Fundament der Theorie von Solidarność. Das heißt, du sollst deine Bürden nicht alleine oder deine Lasten nicht allein tragen. Die Lasten müssen gleichmäßig verteilt werden. Solidarität der Menschen, Vertrautheit der Menschen, Zusammenarbeit spielt eine ganz wichtige Rolle. Und das verkündete er auf eine sehr gekonnte, sehr, würde ich sagen, überzeugende Art und Weise. Und die Menschen in diesem Kommunismus lebend haben das hervorragend verstanden und auch verstanden umzusetzen. Und das war die wichtigste Botschaft, die er bei diesen Events, wie Sie sagen, verkündet hat, nicht zu vergleichen mit einem Popkonzert. Doch, ja?
Ja, Sie sprechen hier von der Theologie der Befreiung, aber wir erinnern uns noch daran, dass Johannes Paul II. Die Theologie der Befreiung in ihrem ursprünglichen Sinn als ein Modell der Herstellung der sozialen Gerechtigkeit in Lateinamerika aus der katholischen Kirche verbannt hat.
Ja, das ist wahr. Für die Linke in der dritten Welt war er von Anfang an ein Lakai des Kapitalismus. Die Befreiungstheologen Lateinamerikas ließen die Anwendung von Gewalt zu. Das Heil der Armen sollte im Guerillakrieg gegen die Reichen und gegen militärischen Regime gesucht werden. Diese Befreiungstheologen haben auch durchaus ein wohlwollendes Auge geworfen auf das Regime in Kuba, haben mit sozialistischen Ideen gespielt. Und hier war so diese Befreiungstheologie war eine Verknüpfung des Kommunismus mit der Theologie. Und natürlich solche katholischen Revolutionäre wie Ernesto Carandal in Nicaragua oder Leonardo Boff in Brasilien erkannten nicht, wie ungerecht oder wie unmenschlich und wie verhasst das kommunistische System dort ist, wo es umgesetzt wurde. Sie predigten nicht direkt den Kommunismus, aber der Weg führte letztendlich dorthin. Ernesto Carandal war ja ein Mitglied der Sandinistenregierung in Nicaragua. Und hier war klar, dass dieser Papst das nicht akzeptieren wird. Und er hatte dem auch diesen Kampf um die Würde des Menschen ohne Gewalt, ohne Guerillakrieg, ohne Mordenden. Er wusste sehr genau, der Bürgerkrieg hat seine eigene Dynamik. Auch diejenigen, die für die gerechte Sache kämpfen, begehen Verbrechen, begehen Vergeltungen. Das Ganze entfesselt ein Morden, eine Ungerechtigkeit, die einfach nicht, die wirklich ins Abseits führt. Und außerdem, es ist nicht so, dass er diese Theologie der Befreiung völlig aus der Welt geschafft hat. Erinnern wir uns an den Erzbischof Oscar Romero von El Salvador, der während einer Messe in El Salvador im März 1980 ermordet wurde vor dem Altar. Das war ein Mann, der sehr politisch aufgetreten ist, der gebrandmarkt hat die Verbrechen der Junta in Salvador damals, aber auch die Verbrechen der Partisanen, die gegen diese Junta kämpften und im Grunde sich politisch zwischen beide Fronten gestellt hat. Im Grunde im Geiste dieser theologischen Anthropologie, von der wir gesprochen haben und der beim Papst große Anerkennung bekommen hat. Aber wie gesagt, Gewalt war in der Vorstellungswelt dieses Papstes keine Lösung. Und deswegen war die Theologie der Befreiung in Lateinamerika für ihn unannehmbar.
Der Kommunismus ist untergegangen, aber Johannes Paul II. War keineswegs ein Freund des Kapitalismus.
Die Marktwirtschaft mag ihre Vorzüge haben, doch die menschliche Solidarität fördert sie natürlich nicht. Der Markt hat kein Herz und kein menschliches Antlitz. An die Stelle des Solidaritätsgedankens ist das unternehmerische Denken getreten. Auch bei uns hier in Polen, in befreiten ostmitteleuropäischen Ländern, Teile der Gesellschaft reagierten darauf mit Angst, mit Frustration, mit einem aggressiven Populismus und sehnen sich zurück nach dem Sozialismus. Mag er auch ein Kasernensozialismus sein. Hauptsache ein Leben ohne Risiko, ein Leben in Sicherheit. Und die Reaktion Johannes Paulus II. Auf all diese Erscheinungen war eine zunehmende Kritik dieses Kapitalismus pur. Sie richtete sich nicht also gegen das Eigentum als solches, nicht gegen das Kapital als solches. Ein Betrieb zu zwingen, gegen wirtschaftliche Einsichten mehr Arbeitsplätze zu halten, als er sich leisten kann, entspricht nicht der katholischen Soziallehre. Ebenso wenig forderte zum Beispiel der Papst, wie die Befreiungstheologen es gefordert haben, wie viele Linke überhaupt in der Welt es gefordert haben, dass man weltweit allen armen Ländern die Schulden erlässt. Das ist nicht diese Welt. Wogegen dieser Papst zu Felde zog, und zwar immer mehr, je älter er wurde, war die Übertragung dieser wirtschaftlichen und finanziellen Gesetze in den allgemeinen menschlichen Lebensbereich. Also ich denke, diese Allmacht des Kapitals im Privaten, im Staatlichen, im Internationalen, für das Zusammenleben der Menschen und Völker müssten die ökonomischen Gesetze, sagte der Papst, im Kleinen wie im Großen ihre begrenzte Geltung wahren. Dass das Geld die Welt regiert, mag eine Menschheitserfahrung sein. In den Rang einer Heilslehre soll sie nicht erhoben werden. Und zum Beispiel das verkündete der Papst sehr deutlich bei seinen Besuchen in Mexiko und in den USA im Januar 1999. Und ich denke, diese Botschaft wurde auch in der postkommunistischen Welt wahrgenommen. Aber ich glaube, es musste auch einige Zeit vergehen und ich glaube, die Zeit ist langsam gekommen, wo sie sich auch so durchsetzt. Der Papst sagte einfach ganz klar, der freie Markt ohne Ethik wird zur Tyrannei. Um zu überleben, braucht auch der Kapitalismus dieses sogenannte Humankapital, also in Gestalt von Vertrauen, von Kompromissbereitschaft, von gegenseitigem Verständnis, von Freundschaft, von Zuneigung und nicht nur kalte Abrechnung und Rechnungen nehmen, der eine stellt dem anderen die Rechnung aus und das sind unsere Beziehungen. Und die freie Marktwirtschaft, und ich glaube, das war auch ein Kernsatz seiner ganzen Lehre, verbraucht sehr viel von diesem Kapital, viel mehr als sie selbst hergestellt. Was ist zu tun, damit die freie Marktwirtschaft nicht dieses Humankapital an Vertrauen, an Freundschaft, an Zusammensein, am Familienleben zunehmend vernichtet, sondern wie kann man ein Gleichgewicht herstellen? Und das war eigentlich sein Appell. Und ich glaube, darauf beschränkte sich seine Kritik des Kapitalismus. Die Kirche hat den Kapitalismus nicht erfunden, aber ich glaube auch sie und der Papst verstand, dass dieses System zwar unvollkommen, aber immer noch eigentlich das Beste ist, das die Menschheit bis jetzt gehabt hat.
Der polnische Papst hat auch Großes auf dem Gebiet des Dialoges mit anderen Religionen geleistet.
Ja, wir erinnern uns an die Weltfriedensgebete in Assisi 1986 und im Jahre 2002, wo wirklich Vertreter aller Religionen versammelt waren. Und das war wieder so typisch für Johannes Paul II. Es war keine Konferenz, in der jeder ein Referat hielt, in dem die Diplomatie und das Programm eine Rolle spielte, sondern es war ein Weltfriedensgebet. Das heißt, Vertreter aller Religionen, auch der animalistischen, auch irgendwelche Religionen, die kaum in Erscheinung treten in unserem Bewusstsein, waren dort vertreten, um gemeinsam für den Weltfrieden zu beten. Das heißt, das Gebet als das wichtigste Element einer Kirche, sowohl der katholischen wie auch den protestantischen und der anderen. Und ich denke, dieses erzeugt eine gewisse Einigkeit, erzeugt Verständnis, erzeugt Hochachtung, erzeugt etwas, was an Gemeinsamkeit. Und ich denke, das war auch seine Überzeugung. Das ist der Papst, der als erster in eine Synagoge gegangen ist, 86 in Rom. Das ist der erste Papst, der in eine Moschee besucht hat in Damaskus 2001. Aber gleichzeitig ist es ein Papst, der im August 2000 nicht unterzeichnet hat, weil das hat der Kardinal Ratzinger gemacht, sein späterer Nachfolger. Aber ohne sein Einverständnis wäre das nicht möglich. Er hat diese Erklärung. In seinem Pontifikat fällt diese ganz deutliche Erklärung Dominus Jesus, die Erklärung der Kongregation für die Glaubenslehre. Und dort wird ganz klar, Dialog ja, Verständigung ja, Austausch, gegenseitige Achtung, aber gleichzeitig, man soll bitte nicht erwarten, dass die katholische Kirche im Zuge dieses ökumenischen Dialoges seine Glaubensprofile, seine Überzeugungen, seine Selbstdarstellung ignorieren, verändern oder gar aufgeben wird. Das heißt, Dialog und Ökumene bedeutet nicht, dass wir unsere Position aufgeben und zu einer Weltreligion verschmelzen. Es wird unüberbrückbare Gegensätze geben und die wird es bleiben, aber es gilt, sie zu achten und trotzdem Dialog zu pflegen.
Janusz Stitzner, vielen Dank für das Gespräch.
Joachim Cicerski und Janusz Stitzner erinnerten an das Pontifikat von Johannes Paul II., dessen Tod sich heute zum 19. Mal jährt. Am 27. April dieses Jahres werden genau 10 Jahre seit der Heiligsprechung des polnischen Papstes vergehen. Und das war es auch schon für heute in der Sendung aus Warschau. Einen angenehmen Tag noch wünscht Ihnen aus der polnischen Hauptstadt Adam Dingsa. Do usłyszenia.
Aktuelle Informationen aus und über Polen, informativ und in deutscher Sprache. Täglich live aus Warschau. Weltweit hören mit der Polskie Radio App, im Internet, als Podcast oder auf der Mittelwelle auf 1386 kHz um 18 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Schalten Sie ein und do usłyszenia. Wir hören uns.